Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den weitläufigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und wir reisen heute nach Griechenland. Und dazu habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, dessen Stimme ich schon ein bisschen vermisst habe, nämlich den wunderbaren Dimitri von der GameStar. Guten Morgen.
Hallo Manu.
Reist du mit mir nach Griechenland? Hast du Bock?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Dimitrios ist ja quasi ein urgriechischer Name. Das ja, eben. Ich bin prädestiniert dafür.
Hast du ein bisschen Heimatgefühle gekriegt in Assassin's Creed Odyssey?
Ja, natürlich. Ich hatte ja griechisch Leistungskurs und deswegen, ich war auch mal auf der Studienfahrt damals in Griechenland. Das war tatsächlich ein cooles Erlebnis, alle Dinge da mal wiederzusehen. In Ägypten, in Origins hatte ich das ja so nicht, weil ich noch nie in Ägypten war. Aber in Griechenland doch durchaus.
Ja, bei mir war es andersrum. Ich habe Origins jetzt nicht, ich habe ganz kurz mal reingespielt, in Ägypten war ich schon, in Griechenland war ich tatsächlich noch nie, aber dieses Spiel hat es tatsächlich geschafft, so eine Art Fernweh zu erzeugen, dass ich voll Bock habe, den nächsten Urlaub nach Griechenland zu planen mit meiner Familie. Tatsächlich, hat dieses Spiel tatsächlich geschafft. Also, wir reden heute über das neue Assassin's Creed Odyssey und wir haben es ja schon gesagt, er spielt in Griechenland und ist sozusagen der zweite Teil der etwas erneuerten Assassin's Creed-Reihe, was ja mit Origin begonnen hat. Über Origin hatten wir letztes Jahr, der Daniel, glaube ich, letztes Jahr gecastet. Da haben sich ja so ein paar Dinge geändert. Das war das erste neue Assassin's Creed nach einer zweijährigen Pause, wo sie gesagt haben, wir werden mal so ein bisschen hinterfragen, was macht die Serie überhaupt aus, wie spielt sich diese Serie. Und Odyssey und Origin sind parallel zueinander entwickelt worden. Das merkt man schon, weil nicht alles, was in Origins vielleicht auch kritisiert wurde, jetzt unbedingt in Odyssey anders ist. Aber zumindest würde ich die beiden schon in eine Ecke stellen, was zum Beispiel das Kampfsystem, das Loot-System und auch so ein bisschen diese Rollenspiel-Aspekte angeht. Und natürlich macht Odyssey auch einige Dinge anders. Und darüber wollen wir heute ausführlich reden. Ihr müsst aber Origins nicht gespielt haben, um jetzt zu verstehen, um was es in diesem Podcast geht.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen etwas, was teilweise auch kritisiert wird durch die Community, weil Origins ja schon die Ursprungsgeschichte war der Assassinen und jetzt geht's im Prinzip noch mal 400 Jahre weiter in die Vergangenheit, zur Zeit des Peloponnesischen Krieges. Und das hat nun wirklich also gar nichts mehr mit dem Assassinenorden, wie wir ihn als Fans kennen, zu tun. Es gibt natürlich wiederkehrende Elemente, es gibt dunkle Verschwörer und es gibt eben auch diese ganzen Eden-Artefakte von der ersten Zivilisation. Aber so ein bisschen halte ich die Kritik schon gerechtfertigt, dass Leute sagen, wo sind denn meine Assassinen hin? Es gibt doch keine versteckte Klinge mehr. Also man muss das annehmen, dass die Serie sich hier wirklich versteht als wir reisen an einen bestimmten Punkt der Menschheitsgeschichte und geben euch ein gewisses Set an Spielmechaniken und Freiheiten, die ihr aus unserer Serie kennt. Aber wir machen es auch auf eine neue Art und Weise, viele, viele Dinge. Und ja, das müsst ihr akzeptieren. Also ihr dürft einfach keine Assassinen-Kuttenträger mehr erwarten. Und ja.
Ja, das ist tatsächlich einer der größten Punkte. Ich finde es nicht unbedingt schlecht. Also ich mag die Assassin's Creed-Reihe auch, weil sie halt diese Assassinenrollen hatte, diese Templer-Verschwörung. Das muss man ja nicht mögen, aber man kann das ja auch sehr mögen. Aber Assassin's Creed hat sich ja über die letzten Jahre, ja, kann man ja eigentlich fast schon sagen, Jahrzehnt hinweg immer weiter wegentwickelt von dieser eigentlichen ursprünglichen Idee, einen Meuchelmörder zu spielen. Ich meine, das fing mit Black Flag ja schon an, fand ich, wo man gesagt hat, eigentlich hätten sie das Spiel auch ohne Assassin's Creed Lizenz rausbringen können, gerade bei Black Flag. So viel Seekampf und so weiter, das hätte auch eine eigene IP werden können. Und ich finde, bei Assassin's Creed Odyssey habe ich auch das Gefühl, wenn sie da jetzt gar nicht Assassin's Creed drüber geschrieben hätten, sondern, was weiß ich, Cassandra's Odyssey genannt hätten, ein Spiel im griechischen Universum und diese Real-Life-Bezüge zur Echtzeit, was Assassin's Creed ja immer so ein bisschen hat mit dem Animus, wenn sie das alles weggelassen hätten und es wäre für sich gesehen ein völlig komplettes Spiel. Also diese Assassin's Creed-Lizenz braucht es in diesem Spiel noch weniger als je zuvor, habe ich so das Gefühl.
Ja, und das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ich persönlich finde es auch ganz in Ordnung, aber das liegt auch daran, obwohl ich eigentlich privat ein riesiger Fan der Serie bin, dass dieser Assassinen-Templer-Konflikt halt irgendwo auch nach X Teilen so ein bisschen albern geworden ist. So philosophisch, wenn man mal drüber nachdenkt, was man da eigentlich macht und was für was diese Fraktionen stehen, gerät man da sowieso ein bisschen an seine Grenzen. Dann gab es ja auch diesen Assassin's Creed-Film, der im selben Universum spielt wie die Spiele, der auch richtig, richtig schlimm war. Und ich persönlich finde, mit Assassin's Creed Unity und Syndicate haben sie so ein bisschen diese Idee eines urbanen Assassinen zu Ende gedacht. Und begrüße da eher, dass sie bei Origins und jetzt auch bei Odyssey gesagt haben, ja, lass doch einfach mal was ganz anderes machen, lass mal schauen, wie wir diesen einen Aspekt, diese Reise in historische Epochen umsetzen können, ohne uns allzu sehr daran zu binden, dass ihr zwangsläufig einen Assassinenbruder oder eine Schwester aus dem Assassinenorden spielen müsst und dann gegen böse Templer kämpft. Also ich finde das, wie gesagt, ganz gut.
Und Odyssey geht ja da auch konsequent weiter, was Origin schon angefangen hat. Und wir spielen ja eine Söldnerin. Bei Origin spielt man ja noch so einen, ja, wie hieß denn das?
Magi.
Magi, also so eine Art Hilfspolizist, würde ich jetzt am ehesten vielleicht übersetzen noch heute, der den Leuten eher helfen will. Und jetzt im zweiten Teil, nenne ich es jetzt mal, in Odyssey spielt man eine Söldnerin beziehungsweise einen Söldner, weil, da fangen wir schon an, das erste Novum, man sucht sich seinen Hauptcharakter diesmal aus. Also anders als bei Syndicate war das, glaube ich, gell? Spielt man nicht beide parallel, die Geschwister, sondern diesmal sucht man sich eine aus. Und ganz wichtig, spielt Cassandra. Ignoriert den Typen, spielt Cassandra. Das Spiel ist so viel besser mit ihr als Hauptcharakter, als Hauptcharakterin. Das kann ich nur empfehlen, mit Cassandra zu spielen. Ich gehe mal davon aus, dass du auch Cassandra gespielt hast, aber du hast dir bestimmt beides angeschaut, oder?
Ich bin hin und her gesprungen, weil es gab ja im Vorfeld, glaube ich, 3 Preview-Events, auf denen ich war für Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Und ich habe auf allen Cassandra gespielt. Und auf einem Preview-Event konnte man auch die ersten 7 oder 8 Stunden spielen vom Spiel oder 6. Da habe ich auch Cassandra gespielt. Dann dachte ich mir jetzt für den Test, okay, ich glaube, ich probiere auf jeden Fall mal Alexios aus. Das heißt, den Haupt-Playthrough jetzt während des Tests habe ich mit Alexios gespielt. Aber ich kenne eben beide Figuren. Ich finde auch, dass im Endeffekt Cassandra, glaube ich, auch von der Synchronstimme die bessere Wahl ist. Es ist jetzt auch nicht so, als sei es mit Alexios scheußlich oder so, aber ich persönlich finde auch einfach den Ansatz ganz erfrischend, dass man es als Cassandra durchspielen kann. Und ich finde sie als Figur auch sehr cool gemacht und sehr, sehr interessant. Weil, ich meine, man hatte jetzt ja genug. Also Alexios ist halt vom Typen, wieder ein typischer Ubisoft-Protagonist, ja, wie man ihn in so vielen Teilen schon erlebt hat. So ein Kopf durch die Wand, Haut drauf, ähnlich wie es auch der, lustigerweise, wie du eben Syndicate gesagt hast, wie es der Jacob Fry auch schon war in Assassin's Creed Syndicate. Und da ist Cassandra doch die interessantere Abwechslung, finde ich.
Spielerisch macht es tatsächlich null Unterschied, also die können beide das Gleiche, du kannst sie beide skillen, wie du möchtest, und auch die Dialoge sind bis auf ein paar Kleinigkeiten, vermute ich jetzt mal, die gleichen, auch sogar die Liebesbeziehungen, also beide sind sozusagen bisexuell, wenn du das möchtest, oder schwul oder hetero, das kannst du komplett frei entscheiden. Zweites Novum, es gibt jetzt Liebesaffären in diesem Spiel, und Liebe ist eigentlich schon fast zu weit gegriffen, das ist eigentlich nur One-Night-Stands. Also man kann keine Beziehungen wie bei BioWare-Spielen führen, sondern Cassandra oder Alexios steigen einfach mit jedem dahergelaufenen Typ oder Kerl oder Frau oder sonst was in die Kiste und dann ist auch wieder gut. Also von daher macht es tatsächlich null Unterschied, was du spielst, weil auch alle NPCs für beide zu haben sind, sozusagen auf einer rein sexuellen Ebene. Von daher kann man sich das wirklich komplett aussuchen, mit wem man da spielt. Aber das deutet ja schon an, dass es ein bisschen mehr in die Rollenspielecke geht. Und ich musste tatsächlich in diesem Spiel bei Odyssey sehr, sehr oft an den Witcher denken. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, das könnte auch ein Witcher-Spiel sein, viel mehr, als dass es ein klassisches Assassin's Creed ist. Hattest du das auch das Gefühl, dass Ubisoft da ganz stark sich inspirieren hat lassen von der Witcher oder von so klassischen westlichen RPGs?
Ja,
das ist viel, viel mehr das geworden.
Auf jeden Fall. Also das, glaube ich, haben sie sich auch ja schon in der Vorberichterstattung ganz hart auf die Fahne geschrieben, dass sie jetzt in Richtung Rollenspiel gehen wollen. Und das muss man einfach sagen, Ubisoft hat versucht seit Jahren es hinzubekommen, Open Worlds zu erschaffen, die als langlebige Servicewelten funktionieren, in denen man auch Content nachliefern kann nach Release, in dem man DLCs packen kann. Sie haben das mit dem Ghost Recon Wildlands schon recht erfolgreich probiert als Prototyp. Und natürlich haben sie sich dann angeschaut, welche Open Worlds sind denn tendenziell die langlebigsten, wenn sie nicht online sind, also Singleplayer Open Worlds. Und da bieten Rollenspiele einfach sehr, sehr viele Gameplay-Konzepte, wo man sagt, das hält die Leute ewig bei der Stange. Ja, ein The Witcher, aber natürlich auch ein Skyrim, wo Leute 200, 300 Stunden drin versenken. Ja. Deswegen haben sie sich, glaube ich, für Odyssey sehr davon inspirieren lassen. Und auf der einen Seite gibt es ja unzählige Quests im Spiel und auch unterschiedliche Enden für Quests. Man kann in der Regel entscheiden, ob man etwas sehr martialisch angehen will oder eher diplomatisch. Und das führt dann auch zu verschiedenen Enden. Es können diverse wichtige Figuren im Spiel leben oder sterben, wie man sich das auch bei einem guten Rollenspiel wünscht. Aber auf der anderen Seite haben sie auch sehr viel investiert darin, eine lebendige Sandbox-Welt zu erschaffen. Also nach Möglichkeit extrem viele Spielmechaniken in die Welt zu pflanzen, namentlich jetzt den Peloponnesischen Krieg, wo man dann in jeder Region überall Stress schieben kann, um, sag ich mal, den Verlauf des Krieges ein bisschen zu beeinflussen, Schlachten zu provozieren. Also die Spielwelt ist deutlich, deutlich interaktiver. Sie bietet sehr viele Hotspots, also sehr viele Schauplätze, irgendwelche versunkenen Schätze oder so, wo man mit interagieren kann, die aber jetzt auch an spielerische Herausforderungen gekoppelt sind. Und auch das kennt man eben aus Rollenspielen wie Skyrim, wo es eben x Dungeons gibt, die sich auch ähnlich verhalten, die aber eben immer interessante Herausforderungen bieten. Und da versuchen sie so ein bisschen hinterherzugehen. Ich bin der Meinung, sie schaffen es nicht ganz so gut wie Skyrim, einfach weil das eigentliche Gameplay nicht so flexibel ist. Es gibt nicht so viele Arten, deinen Charakter zu spielen wie in einem Skyrim. Aber es ist auf jeden Fall im Vergleich zu früheren Assassin's Creeds ein spürbarer Schritt in die Richtung.
Und Rollenspiel deswegen wirklich groß geschrieben diesmal auch, weil ich am Anfang dachte, wie, Assassin's Creed nennt sich jetzt Rollenspiel? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ist ja immer schon sehr actionlastig und sehr auf die Mechaniken gemünzt. Aber Odyssey geht wirklich tatsächlich ganz stark in die Richtung, weil du deine Hauptfigur, also Cassandra zum Beispiel in dem Fall, wirklich auch eine Rolle spielen lassen kannst. Also du kannst sagen, ich bin die kalte Söldnerin, die ohne Skrupel alle tötet, oder du bist die vielleicht doch eher weiche Söldnerin, ja, die irgendwie sagt, naja, ich lasse die Leute leben, ich hinterfrage erst meine Auftraggeber. Also zum Beispiel gestern habe ich wieder ein bisschen gespielt, dann hat mir einer gesagt, hier, bring den doch bitte um, oder der ist ein Pferdedieb oder was auch immer, und dann gehst du hin und redest mit dem und hast auch ganz neu Dialogoptionen. Das gab's ja so in Assassin's Creed auch noch nicht, dass du nicht ablaufende Cutscenes hast, sondern du kannst dann diesen Dieb hinterfragen, warum hast du das Pferd geklaut? Dann gehst du zurück zu Sokrates und der redet dann mit dir und dann besprecht ihr quasi diesen Fall. Ja? Also wirklich sehr charmant auch gemacht. Passt ja auch wunderbar zu diesen griechischen Philosophen. Und dann besprichst du mit dem und er sagt, ah, interessant, du siehst also, dass der Zweck heiligt die Mittel. Und was ist denn, wenn wir das als Gesellschaft so weiterdenken und so weiter? Und dann kannst du irgendwie auch genervt die Augen rollen oder du kannst auch Leuten einfach sagen, halt die Fresse, ich klopp dir jetzt die Schnauze ein. Ja? Kannst du natürlich genauso machen. Oder du bringst die Leute halt einfach um. Und auch bei den ganz normalen Kämpfen hast du Entscheidungen. Also du kannst auch wirklich sagen, stehle ich jetzt dieses Haus hier leer, dann wirst du entsprechend auch weiter gesucht, oder du bist halt irgendwie der nur deinen Auftrag erfüllt und die Wachen leben lässt. Du kannst die Wachen auch wirklich nur betäuben. Du hast alle möglichen Skillpunkte, die du verteilen kannst, um nicht tödlich zu morden, sondern die Wachen, die zumindest unschuldig sind, ja, die nicht dein Hauptziel sind, nur K.O. zu schlagen und auf dein Schiff anzuheuern. Also diese Wahlmöglichkeiten hast du und am ehesten sieht man eben dieses Rollenspiel A bei dem Dialogsystem, bei den Entscheidungen, die du triffst. Du hast schon angesprochen, es gibt dann verschiedene Enden, sowohl in den kleinen Quests als eben auch für die große Main-Quest gibt es unterschiedliche Enden. Und natürlich ganz stark, was jetzt sich noch viel mehr wie Rollenspiel anfühlt, dass du ein Loot-System hast mit unterschiedlichen Waffen, mit unterschiedlichen Kampfstilen und so ein Skill-Tree, in dem du unfassbar detailliert dann auch dich auf entweder Meucheln, auf Frontalkampf oder auf Pfeil und Bogen skillen kannst, wie du das möchtest. Und diese Faktoren tragen wirklich immens dazu bei, dass sich das gar nicht mehr wie ein klassisches Assassin's Creed anfühlt.
Ja, und die Loot-Spirale ist sowieso der zentrale Aspekt dieser Spielmechanik oder aller Spielmechaniken im Assassin's Creed Odyssey. Und man merkt so ein bisschen, das war das fehlende Puzzleteil, was eben bei früheren Assassin's Creed gefehlt hat. Weil es gab ja auch in älteren Teilen schon ganz, ganz viel zu erledigen in der Open World, ganz viele Kisten zu sammeln, ganz viele Fahnen zu sammeln, ja. Und das Problem war da oft, dass man das aber eigentlich nicht tun musste, weil Geldsorgen nie ein Problem waren in Assassin's Creed-Spielen und man eigentlich, weil das Spiel auch tendenziell sehr einfach war, nie darauf angewiesen war, diese ganzen Dinge zu tun. Und jetzt hast du durch dieses Loot-System tatsächlich immer eine Motivation, diese Sachen zu machen. Ja, das ist im Endeffekt natürlich ein bisschen simpel geregelt, weil es dieses typische Diablo-eske, ach, ich will jetzt diese Rüstung und dieses Set sammeln und dann gibt's eine legendäre Waffe. Das ist natürlich simpel, aber es motiviert ungemein und dadurch, dass du jetzt auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade hast, bringt dir neue Ausrüstung durchaus was. Also ich habe mich zum Beispiel riesig gefreut, als ich dann zum ersten Mal ein Schwert hatte, das dann wirklich Feuerschaden verursacht hat oder Giftschaden verursacht hat, weil ich wusste, jetzt kann ich das so und so spielen oder du hast einen Bogen bekommen, der irgendwelche coolen Dinge kann. Da werden jetzt natürlich Leute, die sagen, Assassin's Creed sollte eher ein in Anführungszeichen realistisches, historisches Szenario sein, werden damit den Augen rollen, aber rein aus einer spielmechanischen Perspektive kommt das dem Spiel wirklich zugute, weil du eben motiviert bist, Sachen zu tun.
Absolut. Und die Quests dadurch auch wieder eine zweite Belohnungsspirale natürlich auch aufmachen, dass du siehst, ah, wenn ich jetzt diese Quest erledige, dann bekomme ich nicht nur Erfahrungspunkte, sondern eben auch hier, was weiß ich, dieser neue Bogen, der irgendwie selten ist oder so weiter. Die haben ja dann auch so Seltenheitsstufen, legendär und episch und so. Man kommt ja auch durch, wenn man sich auf eine Waffe beschränkt und die immer wieder upgradet, also mit dem Geld, was man dann verdient, kannst du auch sagen, ich bleibe bei meiner Lieblingswaffe, das finde ich auch ganz gut. Du wirst also nicht gezwungen zu wechseln, sondern du kannst auch sagen, die Waffe mag ich, die rüste ich einfach auf meinen aktuellen Level auf. Also das finde ich ganz angenehm, dass man diese Loot-Spirale nicht gezwungen ist, da ständig zu wechseln, sondern auch einfach, du kannst alles verscherbeln, alles zerlegen und dann eben deine Lieblingswaffe hochleveln. Das finde ich ganz angenehm, aber mir macht es auch extrem viel Spaß mit diesen verschiedenen Waffen, die sich auch alle sehr unterschiedlich anfühlen. Also vom Stab, mit dem du halt eine sehr hohe Reichweite hast, bis hin zu irgendwelchen schnellen, kurzen Klingen, Schwerter, Säbel, was es da nicht alles gibt. Das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Und auch diese Dreiteilung, also Pfeil und Bogen ist ein so ein Pfad, dann eben der Nahkampf mit Schwertern und so weiter ist ein Pfad, aber eben auch dieses Hinterhältige. Also du kannst ganz viele Skillpunkte auch ausgeben, um halt sehr assassinisch, sage ich jetzt mal, noch zu spielen, mehr so auf Stealth zu gehen. Das finde ich sehr reizvoll. Und du kannst ja auch jederzeit die Skillpunkte, wenn du ein bisschen Geld ausgibst, umsortieren und wieder alle quasi zurückbekommen und dann einfach sagen, jetzt probiere ich mal voll auf diesen Nahkampf zu gehen. Also was man dem Spiel tatsächlich nicht vorwerfen kann, dass es einem irgendwann in diesem Spiel langweilig werden könnte, weil dazu ist einfach viel zu viel drin und viel zu viel Flexibilität in diesem Spiel. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, ob das nicht vielleicht ein Ticken zu viel ist, was Ubisoft da reingepackt hat. Aber das ist zum Beispiel ein Faktor, der mir tatsächlich auch gut gefällt, dass du so unterschiedlich dieses Spiel spielen kannst, so wie es dir halt gefällt.
Und das ist tatsächlich was, wo sie auch gegenüber Origins im Detail Dinge verändert haben, die aber dem grundsätzlichen Spielprinzip zugutekommen. Es ist was, Leute haben immer mal wieder in den Kommentaren bei uns auf der GameStar kritisiert, dass man beispielsweise kein Schild mehr hat und dadurch nicht mehr blocken kann, sondern ist nur noch, du kannst im Spiel nur noch parieren. Also wenn ein Gegner angreift, musst du genau im richtigen Moment quasi zwei Tasten drücken und dann machst du eine Parade und dann entsteht eben ein kurzes Zeitfenster, wo du kontern kannst. Und das ist eine von diesen Änderungen, aber die sorgt dafür, weil lustigerweise spiele ich gerade noch mal Origins und da sieht man den Kontrast ganz gut, dass das Kampfsystem deutlich dynamischer ist und du auch besser agieren musst, du die ganzen Möglichkeiten dieses Kampfsystems auch intensiver nutzen muss. Und zum Beispiel sind auch die Fähigkeiten, die du später im Spiel freischaltest. Da gibt es so einen Combo-Angriff, der für jede Waffe auch unterschiedlich ist. Wenn du dann zwei kurze Klingen in der Hand hast, dann machst du so einen nicht aufhaltbaren Klingentanz, der ordentlich Schaden verursacht. Das ist eben deutlich nützlicher als in einem Origins, wo man sich häufig noch hinter seinem Schild verstecken konnte und irgendwie aus Situationen ganz gut rauskam. Und ähnlich sieht es auch beim Schleichen aus. Das ist Licht- und Schattenseite zugleich, weil du jetzt häufig nicht genügend Schaden verursachst, wenn du Leute von hinten erdolchst. Das war in Origins ab und an mal ein Problem, aber deutlich weniger als in Odyssey, wo auch deine Ausrüstungsgegenstände unterschiedliche Schadensarten verbessern. Also du kannst dir quasi ein Outfit zulegen, das ganz gezielt Schleichschaden erhöht. Aber selbst wenn du das tust, kann es sein, dass du halt die dicken Gegner in einer Festung nicht mit dem Hinterrücksangriff erledigen kannst. Ist Schattenseite, weil es natürlich irgendwo dein Assassinen-Gameplay eingrenzt, ist aber auf der anderen Seite Lichtseite, weil bei einem Origins viele Leute sich dann irgendwann einfach hingestellt haben mit einem Predator-Bow, der halt voll ausgerüstet war und da mit Kopfschüssen ein ganzes Lager leergefegt haben, ohne dass irgendjemand sie sieht. Mit so einer Taktik kommst du eben in Odyssey nicht mehr durch und da musst du dann anfangen, cleverer zu denken und beispielsweise auch einfach mal Wachen, die zu stark sind, umgehen oder sie ganz bis zum Schluss übrig lassen, sie von hinten angreifen und dann meinetwegen noch eine Kombo-Parade hinterher schicken, um ihn dann schnellstmöglich zu fällen, den Feind, dann geht das schon irgendwie. Aber wenn du jetzt sagst, ich würde es wirklich als reines Stealth-Spiel spielen, dann muss man im Vergleich zu Origins ein bisschen umdenken. Und das findet auch nicht jeder gut, aber es hat eben seine Vorteile.
Es ist halt vor allem ein Immersionskiller. Also ich finde es halt, wenn Cassandra dann hinter einer Wache steht, die zwei Level über ihr ist, also ich bin jetzt, keine Ahnung, Level 17 und die hat halt 19 oder 20, dann machst du halt fast keinen Schaden mehr. Selbst wenn du der Wache gerade den Kopf festhält und die Klinge halt einmal über den Hals fährt, dann dreht er sich halt um und sagt, hey, du hast mich irgendwie angestupst, ja, was soll das denn? Und bei einer Wache, die halt die gleichen Level hat wie du, die liegt dann halt blutüberströmt am Boden. Und das ist einfach so ein Bruch, der irgendwie so unlogisch wirkt. Du hast dem gerade ein Messer in den Hals gerammt, ja, warum ist der nicht tot? bricht die Immersion, aber spielerisch verstehe ich, warum sie es so gemacht haben. Das ist halt immer so ein bisschen ein Problem mit Levelsystem in jedem Spiel, dass die Wachen dann halt einfach weniger Schaden bekommen, nur weil da eine 22 steht statt einer 17. Das ist halt irgendwie einfach absurd. Aber wie du gesagt hast, dadurch ist man spielerisch besser gefordert. Von daher kann ich das in dem Spiel auf jeden Fall verschmerzen. Das haben Spiele generell ja das Problem mit den Leveln.
Ja.
Dass das dann eigentlich unlogisch wirkt. Aber dadurch nutzt man seine Fähigkeiten viel, viel mehr und kann sich nicht so auf eine Taktik konzentrieren. Da gebe ich dir absolut recht. Weil diese Special Moves ja auch immer Energie verbrauchen. Also du kannst nicht immer deinen stärksten Move immer ausführen, weil der ist dann halt verbraucht und der hat dann so eine Art Aufladezeit. Also wenn du dann wieder normal weiterkämpfst, dann lädt sich halt diese Energieleiste wieder auf und dann kannst du wieder deine Special Moves verwenden. Das kann dann sowas Cooles sein wie drei Pfeile auf einmal schießen oder irgendwie in Pfeilregen regnen lassen. Wenn du halt auf Nahkampf bist, dann macht sie halt so eine Spezialattacke oder eben auch mit diesem Dolch auf weite Entfernung irgendwie jemanden zu schädigen und sich dahin zu teleportieren. Und das macht unfassbar Spaß, dieses Kampfsystem. Also auch nach 50, 60 Stunden wird einem dieses Spiel nicht langweilig, dieses Kämpfen, oder? Du hast es ja jetzt auch komplett durch und eine Woche am Stück, glaube ich, gespielt. Stimmst du mir dazu, dass dieses Kämpfen immer Spaß macht und eigentlich immer besser wird hinten raus, je mehr man kann?
Ja, mir ging es auch so. Also ich hatte lustigerweise nach so 30, 40 Stunden, also so sagen wir mal zur Mitte der Kampagne, oder vielleicht war es auch 20 Stunden. Das ist alles so fließend ineinander übergegangen in so einem Marathon, wo man eigentlich nur schläft zwischen den Zockpartien. Aber so zwischendurch war es ein bisschen, dass ich dachte, okay, die Gegner skalieren ja mit, wenn du in Gebiete kommst, für die du eigentlich schon zu stark bist. Und so kämpft man eigentlich immer gegen Gegner, die das mit dir aufnehmen können. Und da dachte ich mir, okay, meine Waffen verursachen.
Aber sie skalieren aber nicht nach unten. Also du siehst dann auch Inselgebiete in Griechenland, wo dann steht irgendwie Level 40. Wenn du da hingehst, hast du keine Chance. Also sie skalieren nur nach
unten. Genau. Also es gibt nach wie vor hochstufige Gebiete. Aber auf jeden Fall bin ich dann in diese Gebiete gekommen und beim Kämpfen habe ich dann gemerkt, okay, meine Waffen verursachen echt teilweise wenig Schaden und auch in den großen Schlachten, wo du im Prinzip 5 Minuten lang nichts anderes machst, als auf Gegner einzuhauen, dachte ich mir, boah, ich hau mir gerade echt die Finger wund, so viel klopp ich da rein. Aber dann kommt eben dieser Punkt, wo du die spezialisierteren Fähigkeiten freischaltest, die Kombinationen, die coolen Manöver. Und das ist eben, du hast es eben schon angesprochen, es lohnt sich da so ein bisschen auch zu experimentieren, welche Waffen und welche Kombinationen mit Fähigkeiten für dich sich lohnen. Und dann ging es mir tatsächlich genauso, wie du eben skizziert hast. Also ich hatte bis zum Ende Spaß, weil man auch immer interessante Kombinationen, finde ich, entdeckt hat. Also allein dieses, dass du dich auf Gegner im Schleichen zu Gegnern teleportieren kannst, was auch wieder Immersionskiller ist, aber du kannst dich zu jemandem teleportieren, deinen Dolchern reinstoßen, Schleichschaden verursachen. Und wenn du das ein bisschen aufgerüstet hast, kannst du dann von diesem Gegner auf einen anderen Gegner teleportieren und da auch diesen Schleichangriff machen. Und wenn du das auf Maximum hast, kannst du das insgesamt 4-mal machen. Und dann habe ich eben rausgefunden, das funktioniert aber auch zwischen 2 Gegnern mehrfach. Und wenn du dann 2 so richtig dicke Brocken hast, dann springst du zum einen von dem auf den anderen, dann wieder zurück auf den ersten und dann wieder zurück auf den zweiten. Und dann sind beide aber trotzdem nach einem Schleichangriff im Prinzip erledigt. Und so umgeht man so ein bisschen diese Hürde mit dem Schadenslevel. Und das fühlt sich dann cool an, weil du denkst, das ist so ein ganz persönlicher Stil, den ich gerade für mich entwickelt habe. Da habe ich einen Kniff rausbekommen, wie man diese Fähigkeiten cool miteinander kombinieren kann. Und auch wenn Odyssey natürlich im Vergleich zu so Hardcore-Rollenspielen nicht mit der Komplexität des Kampfsystems mithalten kann, hat es halt trotzdem diesen Rollenspielcharakter. Du findest Lösungen raus, wo du sagst, das ist meine eigene, das fühlt sich irgendwie cool an, das ist jetzt meine Strategie, mit der ich versuche, irgendwie ein bisschen was anzurichten. Und das hast du bis ins späte Spiel, weil du dann auf Maximallevel dann noch Waffensets freischaltest, die dann bestimmte Boni bringen. Also wenn du 5 Ausrüstungsgegenstände hast vom selben Typ, beispielsweise die Rüstung des Agamemnon, dann verursachst du deutlich mehr Feuerschaden und dann bist du eben motiviert, da zu kombinieren, was kann ich denn mit Feuer überhaupt machen? Was kann ich da maximal erreichen, wenn meine ganze Ausrüstung darauf spezialisiert ist? Und solche Spielereien, also das macht schon sehr viel Spaß.
Also Kampfsystem auf jeden Fall absolute Sahne. Finde ich, ist das Highlight auch in diesem Spiel geworden. Dann lass uns mal ein bisschen über den heimlichen Hauptdarsteller des Spiels reden, wie typisch bei Assassin's Creed. Früher waren es ja immer die Städte. Also ich kann mich noch wunderbar dran erinnern, wie ich durch Istanbul gelaufen bin. Und ich werde glaube ich, auch nie vergessen, wie beeindruckend dann diese Städte in Assassin's Creed immer waren. Das war immer so ein bisschen, finde ich, der Hauptdarsteller. Und diesmal ist man ja wirklich einem kompletten Land unterwegs. Also nicht, ich glaube, es ist nicht komplett Griechenland, aber es fühlt sich zumindest an, als ist man völlig überfordert. Also du hast diese ganzen Inselbereiche, du bist natürlich auch in Athen unterwegs und allein Athen ist schon so groß und beeindruckend, das würde schon andere Spiele schon völlig ausreichen, nur in Athen Missionen zu machen. Aber nein, du hast dann natürlich auch noch die Schiffsache, die man ja aus Black Flag auch schon kennt, also ein eigenes Schiff und kannst dann wirklich über diese gesamte Meeresgebiet fahren und an den einzelnen Inseln da auch jeweils immer noch wie gefühlt wie ein komplettes Spiel auf den einzelnen Inseln irgendwie entdecken und machen und tun. Natürlich hast du auch Schnellreisestationen und so weiter, aber ich finde, Griechenland ist so unfassbar gut gelungen in diesem Spiel. Also ich kann mich auch nicht satt sehen an diesem Spiel. Ich stehe dann ganz oft irgendwie auf oben auf so einer Bergkette und schaue dann so runter. Eine unfassbar beeindruckende Weitsicht. Ich habe es auf der Xbox One X gespielt mit HDR und 4K und es sieht ja traumhaft schön aus. Also da war ich völlig begeistert, wie schön dieses Spiel ist. Ging es dir auch so? Du hast jetzt ja Origins auch gespielt. Wie ist es denn so im Vergleich und wie dein Eindruck so war?
Also ich kann das nur unterschreiben. Ich finde auch, dass dieses Griechenland einfach der Star des Spiels ist. Einige haben gesagt, dass Origins ihnen ein bisschen besser gefallen hat, weil Ägypten ein exotischeres Flair verkörpert als jetzt sage ich mal ein Griechenland, das ja für uns Europäer relativ vertraut ist. Aber ich sehe das eigentlich anders. Ich finde das Griechenland in Assassin's Creed hat, also sie haben es so gut geschafft, dem eine eigene Identität zu geben und auch lustigerweise es von der Topografie sehr, sehr abwechslungsreich zu gestalten. Also ob man jetzt in Sparta unterwegs ist, in so Flussautälern, also in der Stadt Sparta und in dem Land da drumherum, oder ob man auf einer Vulkaninsel unterwegs ist, nördlich von Kreta, oder eben diese ganzen Inseln abreißt, die es gibt, oder in Athen. Also alleine das erste Mal, als ich nach Athen bin, du kommst dann über so einen Hügelkamm und blickst auf diese Stadt, wie sie da liegt, und du siehst die Akropolis am Horizont und du denkst dir, das ist der absolute Wahnsinn, wie sie das, also die Spielwelt ist wirklich sagenhaft gut. Das ist was, das können die Ubisoft-Studios einfach, aber mit Odyssey, finde ich, haben sie sich da wirklich nochmal selbst übertroffen. Zumal die bei so einer schieren Größe das echt nicht einfach ist, da die Abwechslung am Leben zu erhalten. Aber du kannst nach einer 70-Stunden-Kampagne trotzdem sagen, ich weiß, beispielsweise Makedonien assoziiere ich mit so dichten, nebligen Wäldern, wohingegen ich Kreta assoziiere mit so kargen, felsigen Hügelketten und irgendwelchen Höhlen. Also du hast als Spieler eine starke Erinnerung an die Landschaft. Und das war bei früheren Assassin's Creed oft so ein Problem, weil allein in Unity, also da haben sie auch viel Zeit reingesteckt, die einzelnen Viertel unterschiedlich darzustellen. Aber jetzt in Odyssey hast du in den einzelnen Gebieten auch deutlich mehr zu tun und deshalb bindest du dich auch durch die Quests mehr an die Landschaften. Also sie haben es nicht nur gut hinbekommen, eine künstlerisch abwechslungsreiche Welt zu gestalten, sondern sie auch so mit Inhalten zu füllen, dass du dich danach daran erinnerst, an diese Schauplätze, weil du da so viel Zeit verbracht hast.
Und ich finde auch, dass es recht lebendig ist. Also ich habe jetzt ein paar Kritiken gehört, wo jemand gesagt hat, ich glaube bei Waypoint im Podcast war das, dass sie gesagt haben, dass Origins waren, die Menschen haben die Welt lebendiger gemacht und in Odyssey stehen alle so rum. Aber ich habe auch Szenen, ich kann mich erinnern, dass ich in Athen irgendwie auf so ein Ding, auf so einen Aussichtspunkt hochgeklettert bin. Natürlich hast du auch die Ubisoft-Türme hier, ganz klar, die Schnellreisepunkte. Und dann hast du halt unten irgendwie, habe ich beobachtet, wie die so ein komplettes Ritual abgehalten haben an so einem Gebetsplatz und so weiter. Und auf den Märkten und so laufen die Leute auch rum. Also klar, es ist auch oft immer eine Illusion, was die Leute da machen. Und natürlich bleiben die Questgeber da auch stehen, wo sie sind, ist ja logisch. Aber ich fand es insgesamt schon sehr lebendig, die Welt, und glaubhaft, wie da die Bevölkerung so rumrennt und
macht. Ja, das finde ich auch. Also sie profitieren da auch sehr von den Details, die Origins auch auf den Weg gebracht hat. Also ich finde, die Spielwelt auch sehr lebendig. Und ich finde, gegenüber Origins hat Odyssey den einen Vorteil, dass die Welt sehr viel offener ist. Origins war ja durch die Levelbegrenzungen im Endeffekt für ein Open-World-Spiel relativ linear, weil du zwar links und rechts hier mal ein Gebiet erforschen konntest, aber die Kampagne hat dich quasi von Landschaft zu Landschaft geführt und dann später auch wieder zurück zu alten Landschaften. Du hast diese Welt nach und nach erschlossen. Bei Odyssey ist das am Anfang auch so, aber ich würde sagen, so ab Level 25 steht dir im Prinzip das Ägäische Meer zu großen Teilen offen. Und wenn man, sag ich mal, links und rechts Nebenaufgaben mitnimmt und auch so ein bisschen diese Open-World-Aktivitäten mitnimmt, so ging es mir zumindest, als ich das Spiel getestet habe, war ich eigentlich vom Level bis zum Ende, also es gibt drei große Story-Stränge, bis zum Ende des ersten Story-Strangs war ich so hoch im Level, dass ich überall hin konnte. Und dann hast du eben diesen wunderbaren Effekt, dass du irgendwo eine Insel siehst und sagst, ey, ich fahr da einfach mal hin, ich schau mir das mal an, und dann findest du erst, während du drauf bist, raus, ah, okay, das ist Kos oder Mykonos oder Kreta, und findest da dann einen Questgeber, erforschst irgendwelche Orte. Und das ist halt, finde ich, das harmoniert immer super, ähnlich auch wie in einem Legend of Zelda Breath of the Wild mit dem Open-World-Konzept, wenn du Freiheit bekommst. Und deswegen ist die Open World in Odyssey für mich halt sehr viel mehr Star als in Origins, wo sie auch schon sehr gut war, aber eben nicht so open, ja.
Ja, verstehe schon. Dann lass uns mal ein bisschen über die Quest-Reihen und Quest-System reden. Also klassisch so aufgebaut, dass du hast schon gesagt, du hast eine Main-Quest-Line. Am Anfang geht es so ein bisschen um erstmal, also Tutorial, du bist auf einer Insel und dann machst du da alles und lernst alle Systeme mal so ein bisschen kennen, aber alle in Anführungszeichen, also die Grundsysteme. Und dann bekommst du quasi die Freiheit, auch rauszufahren auf die anderen Inselketten und so weiter. Hast du ja schon gesagt, ist ein bisschen durch die Level-Systeme beschränkt. Es gibt dann immer so die Main-Quest-Line, die du verfolgen kannst, aber oft ist dann so, dass du mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie viel Open-World-Kram du machst und wie viel du nebenher levelst, ist es manchmal schon so, dass es sich durchaus empfiehlt, auch noch mal ein bisschen nebenher zu grinden und Quest zu machen, Nebenquest zu machen, die dich dann auch im Level steigern lassen. Und neben den Hauptquests gibt's dann so Nebenquests, die du optional machen kannst, die aber ganz oft auch so verbunden sind. Also das sind zwar eigene Nebenstränge, aber die vor allem später dann auch dazu beitragen, dir Teile der Mainquest zu ermöglichen, um es mal so rein spoilerfrei zu formulieren. Also du entdeckst dann dort Charaktere oder du lernst, kriegst Hinweise, die dann auch nötig sind, um gewisse Dinge zu erledigen, die für die Mainquest durchaus wichtig sein können. Du kannst sie da auch anders entdecken und so weiter, aber gerade die Nebenquests, finde ich, machen auch unglaublich viel Spaß. Die sind gut geschrieben teilweise. Sind nicht immer nur reine Fetch-Quests, die gibt's natürlich auch ohne Ende. Also bei so einem Spiel, wo du allein für die Hauptkampagne, bis du da durch bist, 60 Stunden brauchst, natürlich gibt's da jede Menge, geh zu Punkt A, red mit dem und komm wieder zurück. Aber zumindest die Nebenquests, finde ich, schaffen es auch durch die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, dir oft eine kleine Geschichte zu erzählen. Und dann gibt's allerdings noch so Random-Generated-Quests, die hätten sie sich wirklich sparen können. Also du kannst zu so Hinweisschildern hingehen und dann kommt halt irgendwie zufällig generiert, ein Bauer braucht irgendwie 2 Liter Milch, jetzt mal blöd übertrieben gesagt, geh da hin und gib sie ihm ab. Und die, finde ich, hätten sie sich sparen können, weil es ist doch eh schon so viel Quest-Gedöns in diesem Spiel drin. Ich verstehe nicht, warum die dann auch noch drin sind.
Ja, das sehe ich genauso. Also im Endeffekt kann man natürlich auch an solchen zufälligen Quests kritisieren, dass sie eben so generisch sind, weil sie aus dem Generator stammen. Mhm. Aber auf der anderen Seite.
Aber wozu? Ja, das hat
sich später. Ich glaube, sie wollten dafür sorgen, dass eben auch dieser Peloponnesische Krieg, der bleibt ja, also du kannst ja jederzeit in jedes Gebiet gehen und da einfach im Prinzip Unruhe stiften und auch den lokalen Anführer dann töten und wieder eine Schlacht provozieren zwischen Athen und Sparta, den beiden Kriegsparteien, und dann den, sag ich mal, den Machthaber wieder wechseln. Und ich glaube, diese prozedural generierten Quests sollen eben auch dafür sorgen, dass du, wenn du das wirklich willst, in jedem Gebiet halt permanent irgendwie Sachen erledigen kannst. Aber ich sehe das wie du, das hätten sie einfach nicht gebraucht. Und was ich auch sehr schön fand, dass sie gegenüber Origins so nervige Faktoren entfernt haben. In Origins gab es auch viele Quests, in denen du Leute irgendwo rausschleppen musstest, was dann eher so nervig ist. Und obwohl in Odyssey sich auch die, wie du schon sagtest, die Ziele wiederholen, sind das eben nicht Sachen, die man machen muss. Auch früher dieses, wo man Leute beschatten musste. Sowas gibt es nicht, sondern meistens ist es echt eher, geh irgendwo hin, töte irgendwen, geh irgendwo hin und nutze die Spielmechaniken, die du wahrscheinlich eher am coolsten findest an unserem Spiel. Da muss man auch ganz grundsätzlich sagen, Nebenquests und Hauptquests, die greifen so ein bisschen, du hast schon gesagt, sie greifen ineinander, aber sie unterscheiden sich auch nicht mehr so stark wie in früheren Assassin's Creed-Teilen. Auch das ist was, das findet bestimmt nicht jeder gut, weil in früheren Assassin's Creed war es ja so, das war spielerisch oft relativ anspruchslos, aber du hattest zumindest opulent inszenierte Hauptmissionen. Also irgendwie in Assassin's Creed Rogue läufst du dann durch ein Lissabon, das durch ein Erdbeben zerstört wird und überall kracht alles runter und du musst auf brennenden Schiffen dich entlang bewegen und so. Das ist im Endeffekt spielerisch einfach ein Schlauch, wo du langläufst, aber es ist natürlich opulent inszeniert. Odyssey geht da ein bisschen in eine andere Richtung. Du hast sehr viele Main-Quests, wo du Dinge regelst über Mechaniken, die einfach aus der Open World sind. Also zum Beispiel musst du dann für eine wichtige Person Schiffe versenken in der Ägäis. Das macht Spaß, weil
kannst aber auch so machen.
Genau, das macht Spaß, weil der Schiffskampf cool gemacht ist. Aber es ist eben kaum zu unterscheiden, wie du sagst, von dem, was man ohnehin machen kann. Das heißt nicht, dass das Spiel jetzt keine erzählerischen Höhepunkte hat. Hat es schon. Es ist nur in der Hauptquest nicht mehr so stark durchinszeniert, finde ich, wie frühere Assassin's Creed, aber dadurch wertet sich eben die Open World selbst auf, weil das, was du tust, eben wertiger ist und auch mehr mit der Main Quest oder mit deiner persönlichen Reise, mit deiner Odyssee zusammenhängt.
Aber das wertet die Nebenquests auch tatsächlich gefühlt ein bisschen auf, weil sie dann dort eben auch mehr Sachen erzählen. Mhm. Also zum Beispiel Sokrates ist ein gutes Beispiel. Du lernst den Sokrates eigentlich hauptsächlich durch die Nebenquests kennen und lernen und schätzen oder nervig finden. Und solche Figuren sind ganz oft in so Nebenquestketten. Da sind auch ganz oft so humorige Sachen dabei. Manche Sachen funktionieren auch nicht so gut. Also ich weiß nicht, wie würdest du es einschätzen, so im Vergleich zu Witcher? Das wird ja immer so hoch gelobt dafür, dass die Nebenquests auch so Geschichten erzählen. Wie würdest du da Odyssey einschätzen? Also Hit and
Miss,
oder?
Ja, sehe ich auch so. Es gibt einige, die finde ich super. Also ich mag zum Beispiel Sokrates sehr, sehr gerne. Den haben sie super hinbekommen, weil er nämlich dir genauso auf den Keks geht, wie er wahrscheinlich damals seinen Zeitgenossen wirklich auf den Keks gegangen ist. Ja. Und das haben sie cool gemacht. Und auch in Alcibiades, der so ein bisschen so ein griechischer Dandy ist, ist am Anfang, finde ich, relativ platt wirkt er geschrieben, weil es meistens irgendwelche anrüchigen Sachen sind, die du machen musst. Aber du merkst dann mit der Zeit, da steckt eigentlich immer was dahinter, hinter dem, was er macht. Er verwickelt dich da eigentlich in richtig schlimme politische Skandale und Manipulationen mit vermeintlich simplen Aufgaben. Das fand ich auch ganz cool. Auf der anderen Seite gibt's halt viele Quests, die so ein bisschen daneben greifen. Also du hast ja vorhin schon das Romancing angesprochen. Ich finde, die Art und Weise, wie das geregelt ist, das ist zwar ganz witzig und ganz skurril gemacht, aber da ist zum Beispiel ein The Witcher mit, gerade mit The Witcher 2 und 3 schon eine ganze Ecke weiter, auch einfach romantische Charaktere in die Story zu involvieren, statt sie nur so als Techtelmechtel nebenbei zu handhaben. Das kann man, wie gesagt, machen, aber hohe Erzählkunst ist das jetzt in Odyssey nicht.
Nee, wirklich nicht, nee. Ja, wenn du den Krieg, den hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen, den finde ich auch komplett überflüssig. Also ich finde die Grundidee ja ganz witzig, dass Cassandra und Alexio Bartaner sind, die dann als Söldner sich verdienen, und Söldner sind ja parteilos, sage ich jetzt mal. Also du kannst als spartanische Alexio oder Cassandra-Charakter auch hingehen und alle Spartaner töten, wenn du Bock hast. Das ist da völlig dir freigestellt, weil du eben als Spiel als Spieler die Möglichkeit hast, sowohl den Griechen als auch den Spartanern zu helfen in diesem übergreifenden Krieg, der davor herrscht. Und du musst diesen Krieg genau einmal spielen. In der Anfangsinsel kommt es quasi als Tutorial-Mission, zettelst du so einen Krieg an und schlägst dich dann auf eine Seite. Und dann hast du in der gesamten Open World immer wieder die Möglichkeit, indem du halt da Vorräte verbrennst, irgendwelche bestimmten Wachposten umbringst, die Wahrscheinlichkeit zu kippen, für welche Seite es leichter ist, diesen Krieg zu gewinnen. Und dann kannst du hingehen und so eine große Kriegsmission triggern. Und das fühlt sich dann so ein bisschen an wie diese Musou-Spiele, die der Micha bei uns immer spricht. Diese
Dynasty Warriors.
Wie heißen sie? Dynasty Warriors Kampfsystem. Das heißt, du hast nicht nur eben 1-gegen-1 Kämpfe, sondern um dich herum ist ein riesiges Schlachtfeld und dann kämpfst du halt auch mal gegen 2-3, kannst dann rumrennen auf diesem Schlachtfeld. Sieht imposant aus, finde ich optisch recht ansprechend. Spielerisch unterscheidet sich's, wie du schon gesagt hast, fast gar nicht von den normalen Kämpfen. Und dann macht man das einmal und danach denkt man sich so, warum soll ich das jetzt eigentlich machen? Weil auch wenn man das dann mal macht in diesen verschiedenen Gebieten, du bekommst dann halt so High-Level-Ausrüstung, wenn du das irgendwie machst. Und natürlich ist da auch eine Belohnung mit verknüpft. Aber storyrelevant, dadurch, dass man ja gerade einen großen Krieg geführt hat, das Gebiet gehört dann halt den Spartanern oder den Griechen. Aber ich habe da null Auswirkungen gespürt und habe völlig die Motivation verloren, das überhaupt noch machen zu wollen. Du hast es jetzt mehr gespielt. Gibt es
also
da eine Auswirkung?
Eine Auswirkung konkret nicht. Und ich stimme dir auch zu, dass diese Mechanik so ein bisschen nebenbei stattfindet, weil sie auch für die eigentliche Kampagne so selten relevant ist. Ich finde es trotzdem interessant, dass sie das eingebaut haben und dass sie dir auch die Wahl geben, dich auf jede der beiden Seiten zu schlagen. Also ein bisschen die Beliebigkeit dieses Krieges aus Söldnerperspektive zeigen. Und das fand ich wiederum in der Story cool, weil du in der Story lernst du ja beispielsweise den Brasidas kennen, der ein spartanischer Soldat ist, ein Anführer ist, aber eigentlich diplomatisch denkt. Also er ist nicht dieser klassische Haut-drauf-Spartiat. Der kann auch draufhauen, aber er ist eben auch eine interessante Persönlichkeit. Und auf der anderen Seite bist du in Athen und lernst dann Perikles kennen und Kleon, halt die Staatsmänner der damaligen Zeit. Und da merkst du, auch durch die ganzen Nebenquests, auf beiden Seiten gibt's einfach sehr viele Schurken und auch viele Leute, die eigentlich gut sind, Leute, die diesen Krieg eigentlich doof finden. Und es wird wenig gewertet. Es gibt nicht diese eine Seite, die klar irgendwie die bessere ist, sondern es wird sehr aufgebrochen. Und
genau, es geht nicht gut gegen
das fand ich aus einer Erzählperspektive sehr interessant. Und ganz prinzipiell erhöht es natürlich den, sag ich mal, die Dinge, die du tun kannst in dem jeweiligen Gebiet. Also wenn du dann irgendwo bist und du dringst in die Festung des Anführers ein zum dritten Mal, aber du kannst halt dann immer da diesen Startschatz plündern und so. Das ist schon, also ich finde es jetzt, das hat mich nicht so genervt. Ich fand tatsächlich die Schlachten, die Bodenschlachten sind spielerisch einfach nicht so gut. Also die sind nicht gut genug geworden. Mhm. Aber zum Beispiel die Seeschlachten, die fand ich ganz cool. Dann irgendwie mir irgendwie 5 Stunden Zeit zu nehmen, für Athen oder Sparta da Seeschlachten zu schlagen. Und das ist halt was, da kannst du dich theoretisch ausleben, wenn du sagst, ich möchte gerne eine Söldnerin in diesem Krieg sein. Und das ist ja für ein Rollenspiel gar nicht so schlecht, wenn es dir einfach Möglichkeiten bietet, deine ganz persönliche Vision auszuleben. Aber ich stimme dir schon zu, das hätte alles ein bisschen wichtiger verwoben werden können mit den eigentlichen Geschehnissen der Story.
Ich kritisiere das deswegen aus dem Punkt nicht, weil es drin ist und ich das machen kann oder halt auch nicht. Also das ist ja völlig okay. Ich kann die auch komplett ignorieren. Aber es sind so viele Mechaniken in diesem Spiel drin, dass ich bei manchen denke, na, hättet ihr euch vielleicht die 2, 3 Mechaniken gespart und dafür diese eine andere Mechanik etwas mehr ausgebaut, dass sie eine höhere Relevanz hat und eine höhere Bedeutung für das Spiel. Also diese Schlachten zum Beispiel, ja. Der Wasserkampf, okay, den ignoriere ich jetzt mal, der ist ja schon drin, der gehört ja quasi schon zu Ubisoft-DNA dazu, da die Schiffkämpfe zu machen, den lasse ich mal weg. Aber diese Musu-Kämpfe sind ja neu und zum Beispiel auch dieses Söldner, die Söldnermechanik und diese Anführermechanik von dem Kult. Es gibt so einen Kult, natürlich, es ist ja immer noch Assassin's Creed und du kannst gezielt Leute aus dem Kult, du weißt nicht, wer die sind und dann kannst du gezielt nach diesen Informationen suchen und hast dann so eine Hierarchie, um dich quasi so in diesem Kult vorzuarbeiten. Der ist ja ganz cool, die Mechanik. Und dann gibt's aber noch diese Söldner. Die Söldner funktionieren so, du bist ja auch ein Söldner und es gibt Söldner, die in der ganzen Welt rumlaufen und je mehr illegale Dinge du machst, also je mehr Sachen du klaust, je mehr Leute du irgendwie umbringst, steigert sich so ein Wanted-Level, so ein bisschen wie bei den GTA-Spielen kann man sich das vorstellen. Da ist dann so 1, 2, 3, 4, 5 Helme, so rote Helme. Und je stärker du gesucht wirst, desto gefährlicher wird es überhaupt auch in der Welt rumzulaufen. Und dann gibt es so Söldner, die mich ganz stark von der Mechanik an das Herr-der-Ringe-Spiel erinnert haben. Die deine Gegenspieler, wie hießen das? Das Nemesis-System, genau. Also davon haben sie sich inspirieren lassen. Aber das meine ich damit, das Nemesis-System ist hier quasi auch eingebaut, aber es ist lang nicht so gut umgesetzt wie in dem Herr-der-Ringe-Spiel, das Nemesis-System. Die jagen dich dann, aber man baut ja nie eine persönliche Beziehung zu denen auf. Das sind halt einfach starke Charaktere und dann kämpfst du die gegen die und verlierst vielleicht auch mal gegen die und tötest die dann irgendwann, wenn du halt stark genug bist. Aber weißt du, was ich meine? Es ist nicht so ausgereift, dieses System, als dass ich sagen würde, es bereichert das Spiel so wirklich. Es ist halt nur eine weitere Mechanik, die so reingeworfen ist in dieses Spiel. Damit
ich finde, da sprichst du tatsächlich den Knackpunkt des Spiels an. Und das ist auch so die größte Kritik, finde ich, die man am Open-World-Design üben kann. Man hat ja bei uns immer bei der GameStar ganz gerne mal lautstarke Kommentare, die dann sagen, ja, das ist ja alles irgendwie derselbe Scheiß wie letztes Jahr und das ist alles immer dasselbe, was man macht in dem Spiel. Ist es nicht. Odyssey bietet, du hast es eben angesprochen, sehr viele unterschiedliche Aktivitäten an. Das große Problem ist nur, dass innerhalb dieser einzelnen Aktivitäten relativ wenig spielmechanische Tiefe, aber vor allem Entwicklung liegt. Also du bist am Anfang, schlägst du halt deine Landschlacht, deine erste Landschlacht und die 10., 12., 20. Landschlacht fühlt sich genau so an. Da gibt es sehr wenig Vielfalt in dieser einen Mechanik. Und genauso ist es auch bei dem Söldnersystem. Und das ist eben was, da bin ich ganz bei dir, wenn sie sich die Zeit genommen hätten, bestimmte Aspekte wegzulassen, meinetwegen diese prozedural generierten Quests, und dafür eine Mechanik ein bisschen vielfältiger aufzubauen, ein bisschen vielfältiger zu machen. Man sieht ja bei dem Kampfsystem und bei den Fähigkeiten, dass sie das durchaus können. Dann hätte das dem Open-World-Design sehr gut getan, weil auch wenn du die ganzen Hotspots auf der Karte abklapperst, ja, irgendwelche versunkenen Schätze und so, du kämpfst da dann gegen Haie und das ist auch cool, aber du kämpfst eben beim 20. Mal immer noch gegen Haie und auch natürlich, der versunkene Schatz sieht dann anders aus, er erzählt so ein bisschen durch Umgebungs-Storytelling seine eigene kleine Geschichte, aber trotzdem rein spielmechanisch bleiben diese einzelnen unterschiedlichen Aktivitäten in sich immer recht ähnlich und das Da bin ich ganz bei dir, da hätte ein bisschen weniger und dafür tiefer, glaube ich, dem Spiel gut getan.
Weil gerade die Nemesis zum Beispiel, die hier Söldner genannt werden, die haben dann auch so Stärken und Schwächen, aber denkst du, ich habe da einmal reingeschaut? Also, weißt du, so die Nemesis bei dem Herr der Ringe-Spiel, da hast du so das Gefühl, oh geil, jetzt ist schon wieder dieser Typ da, der irgendwie den Kopfschutz hat und ich bin doch irgendwie voll auf Pfeil und Bogen irgendwie getrimmt. Und das hätte man so viel eleganter hier auch machen können. Und oft kommen sich diese Mechaniken ja sogar in die Quere. Also das hat dann zu ganz skurrilen Situationen geführt. Ich war dann auf so einer Questreihe, wo ich so seltene Tiere jagen soll für eine so eine Amazone oder ich weiß nicht, mir fällt der Name nicht ein, aber so eine Amazone, die, für die halt ich die Prüfung machen soll, so ganz schwere Tiere zu jagen. Und dann bin ich da zu diesem Tier hin und bin immer gestorben. Und dann habe ich gedacht, gut, da komme ich später wieder zu diesem Eber, zu diesem wildwütigen Eber. Und dann habe ich halt ein paar Sachen in der Stadt gemacht und habe nicht auf mein Wanted-Level geachtet und auf einmal waren da 3 Wanted-Level. Und dann bin ich wieder zurück zu dem Eber, habe mir nichts dabei gedacht und auf einmal kamen diese ganzen Söldner zu mir und dann hatte ich nicht nur diesen Eber hinter mir herjagen, der dann irgendwie so Junge generiert hat und es war eh schon ein schwerer Kampf und dann kamen auch noch diese Söldner und ich dachte, ja toll, jetzt kann ich es ja völlig irgendwie vergessen. Und dann war es aber richtig geil, weil dann hat das Schwein auf einmal die Söldner angegriffen. Und dann haben die Söldner gegen das Schwein gekämpft und ich habe mich im Gebüsch verzogen und habe mit Pfeil und Bogen die Söldner beackert, damit es das Schwein leichter hatte. Und dann war der Eber irgendwann geschwächt und dann habe ich den Eber erledigt. Und das sind dann Momente, dafür liebe ich dann dieses Spiel auch, wenn dann so Open-World-Mechaniken auf einmal dynamisch ineinander greifen. Genauso hat es mir es aber auch wieder erschwert. Ich bin da rumgeschlichen in einem Fort und war kurz davor, diesen Clan-Member zu töten und dachte, geil, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und auf einmal kam halt der Söldner um die Ecke und hat mich erledigt, weißt du? Und dann musste ich mich erstmal um den Söldner kümmern und der hat mich dann natürlich verraten an die ganze Truppe und dann kamen die ganzen Wachen hinter mir her. Also dafür, solche Momente können dann cool oder nervig sein, aber das schafft dann halt auch nur so ein riesiges Open World mit so vielen Mechaniken. Und das ist schon sehr, sehr cool, dass man in dieser Welt dann auch so Dinge erlebt, die dann halt einmalig sind, dass nicht alles so geskriptet ist.
Ja, und das ist eben, finde ich, auch so die größte Stärke. Man hat in dieser Welt, schreibt man seine ganz eigenen Geschichten. Und das war auch was, wir dann in der Redaktion, da waren ja mehrere, wir haben ja bei uns, bei der GameStar mehrere Outlets, Assets nebeneinander, also auch IGN, GamePro und so weiter. Und wir haben uns dann nach dieser Testwoche so ein bisschen zusammen, die Köpfe zusammengesteckt und einfach nur geplaudert, was man so alles erlebt hat in dieser Welt. Mhm. Und dann erzählt halt jeder seine eigenen Geschichten. Das und das, da ist mir das und das. Genauso was du gerade eben auch gesagt hast. Ja, da habe ich da gekämpft, dann kommen da 3 Söldner angelaufen. Und dann am Ende habe ich die dann aber alle auf irgendeinen Turm gelockt oder irgendwo hingelockt. Und dann konnte ich sie alle irgendwie wegmachen, wo du dir denkst, eigentlich spricht es nicht für die KI, dass so bestimmte Dinge dann gehen, aber wie es eben bei so Open-World-Spielen ist, da entsteht dann Chaos, das vielleicht, wenn man es richtig hart bewertet, auch irgendwo ein Versagen der Gegnerintelligenz ist, aber es ist einfach wunderbar, also wunderbar stimmungsvolles Chaos, weil es dein ganz persönliches Spielprinzip ist. Und das haben sie bei dem Assassin's Creed super hinbekommen. Und bei älteren Assassin's Creeds war es dann eben so, die Missionen waren opulenter designt, aber sie haben sich für jeden gleich gespielt. Ja, und das, was man dann erzählt hat bei einem Black Flag, waren meistens genau solche Sachen. Ja, da habe ich irgendwie mal bei Berserker-Pfeile auf ein ganzes Lager geschossen und dann sind die sich alle gegenseitig an die Gurgel und dann ist aber noch irgendwie was passiert, weil irgendwelche Gefangenen kamen oder so. Und genau da haben sie eben angesetzt, um aus Odyssey in erster Linie eine Sandbox zu machen, die halt die Leute langfristig da drin hält. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, ob die Leute das annehmen, weil ich war da auch bei Ghost Recon Wildlands so überrascht, dass auch 2 Jahre nach Release oder über ein Jahr nach Release des Spiels dann noch neue Inhalte nachgeliefert werden, weil die Leute einfach so viel Zeit in diesem Bolivien verbracht haben. Und auch für Odyssey wird es ja kostenlose Missionen geben, aber eben auch kostenpflichtige Add-ons. Eins geht dann nach Atlantis und man lernt irgendwie den Schöpfer von der Erfinder von dieser versteckten Klinge kennen, weil im Spiel hast du ja keine versteckte Klinge, sondern du benutzt den Speer des Leonidas, um deine Probleme zu lösen, wenn du mal jemanden von hinten erdolchen musst. Mhm. Also sie haben da ganz große Pläne. Es soll ja auch nächstes Jahr also 2019 kein neues Assassin's Creed kommen, sondern sie wollen weiter noch an Odyssey arbeiten, um eben da noch mehr reinzupacken bei einem Spiel, in dem man ohnehin, wenn man alles sehen will, bestimmt 100 Stunden versenken kann.
Eine Info noch für Leute, die den Animus mögen und diese Echtzeit-Parallelgeschichte. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, es ist drin, je nachdem, wie ihr das seht. Gibt's kurze Sequenzen, wo man dann auch mal kurz wieder aus dem Animus aussteigt. Man kann nicht bewusst aus dem Animus aussteigen, wie bei früheren manchen Spielen, aber man muss nie irgendwie rumklettern in der Echtzeit oder so, wie ganz, ganz früher. Das fand ich ja tatsächlich sehr witzig. Dann auch mal mit dem... Wie hieß
mit
er?
Desmond.
Desmond, genau. Ich wünsche mir ja, ich bin ja der einzige Mensch, glaube ich, der sich mal ein Assassin's Creed mit Desmond wünscht in der Jetztzeit. Aber gut, das ist, ich hatte ja gehofft, dass Watch Dogs dann auf einmal um die Ecke kommt und sagt, hey, wir sind Desmond und die Echtzeit, aber gut. Diese Sequenzen gibt, sie sind aber eher so ein bisschen dazu da, um zwei, drei Easter Eggs zu zeigen. Also du läufst dann in dem Büro rum und dann findest du irgendwie Anspielungen an andere Ubisoft-Spiele, kannst ein paar E-Mails lesen mit den Leuten, hast Bezüge zu Origins und so weiter, ist drin, aber man kann die auch wieder komplett ignorieren und weitermachen. Da kommt, glaube ich, auch ganz, ganz spät mal so ein
genau,
bisschen
was, später ja. Kommt nämlich noch ein bisschen mehr. Und tatsächlich gibt es auch zumindest einen wirklich interessanten Wendepunkt, finde ich, in dieser Gegenwartsgeschichte, über den wir jetzt natürlich null reden können. Aber das war was, wo ich dachte, wow, da habt ihr echt mal euch wieder ein bisschen was einfallen lassen. Das Ganze versandet dann doch wieder irgendwo. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass Ubisoft nicht so richtig weiß, was sie mit dieser Gegenwartsgeschichte anfangen wollen.
Es geht ja auch nicht. Sie können das ja nie zu Ende erzählen, diese Geschichte, weil sonst kann man ja die Assassin's Creed-Reihe nicht fortführen. Das ist ja immer so quasi das Grunddilemma seit dem zweiten Teil. Ja, seit dem zweiten Teil mit dem Apfel und dem Gedöns und so, wo es ein bisschen spannender wurde, hat man ja so das Gefühl, ja, jetzt können wir eigentlich nicht weitererzählen, weil wir müssen ja immer wieder den Konflikt aufrechterhalten. Und das ist ein Grundproblem von Assassin's Creed, von der Lore, die hinten dran steht, ja. Ja, ich finde es ja ganz witzig, dass diese Anleihen immer drin sind an diese, dass es immer noch ein Assassin's Creed ist. Aber wie du ja schon angedeutet hast, ganz hinten raus gibt es ja dann immer noch so an so story-relevante Sachen, die dann kommen. Und ich würde die ja auch gerne sehen, Dimi. Aber ich weiß nicht, mit welcher Zeit ich das schaffen soll. Also das wäre wirklich meine Kritik auf einem natürlich hohen Niveau. Das klingt jetzt so ein bisschen wie jammern, obwohl man irgendwie was zu viel bekommt. Aber ich finde tatsächlich, Assassin's Creed Odyssey ist zu groß. Es ist zu groß for its own good. Also ich würde gerne dieses Spiel durchspielen, aber ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nie schaffen. Und jetzt nächste Woche oder diese Woche, wenn der Podcast läuft, kommt Red Dead Redemption 2. Wie soll das denn gehen? Also wenn du Assassin's Creed Odyssey kaufst als normal spielende Person, dann kannst du dich damit ein Jahr beschäftigen, ohne Probleme, und wirst immer noch Sachen haben. Und dann da mag ich ja tatsächlich so Sachen wie Spider-Man, die auch eine Open World sind, aber halt ein bisschen abgesteckt, wo ich das Gefühl habe, ich habe alles gesehen in dieser Welt, ich kann die Kampagne durchspielen und kann mich dann wieder auf ein nächstes Spiel konzentrieren. Ich weiß, es klingt sehr nach Jammern, aber ich finde, Odyssey ist zu groß, weil die, selbst wenn ich mich nur auf die Hauptkampagne konzentriere, bin ich da über 40 Stunden beschäftigt.
Ja, das ist der Service-Game-Fluch. Lustigerweise hat der Kollege Maurice Weber von der GameStar gerade erst eine Kolumne gemacht, wo er sich genau darüber beschwert, dass es mittlerweile so viele riesige Open Worlds gibt, die die Leute ewig gefangen halten sollen, dass man gar nicht mehr als normal arbeitender Mensch gar nicht mehr weiß, wann man das alles spielen soll. Und auch das ist was, das stößt Odyssey durchaus auf Kritik, weil es eben nicht mehr möglich ist, das Ganze in 20 Stunden durchzuspielen, was bei früheren Assassin's Creed noch ging. Da konnte man sich relativ viel schenken von dem Drumherum-Kram. In Odyssey ist der Drumherum-Kram das, worum es geht im Spiel. Die Sandbox, die offene Welt, die Interaktionsmöglichkeit mit der offenen Welt.
Ja, aber selbst die Story- und Kampagnenmissionen dauern ja länger. Also selbst wenn du dich
gut ja, weil die eben auch so untrennbar verbunden sind mit dieser Sandbox. Ja, und das ist eben das wo man sich keine Zeit mehr einsparen kann. Ich kann das schon verstehen. Ich finde, Odyssey ist halt in vielen Punkten wie so JRPGs. Weil JRPGs sind ja auch wirklich Spiele, die gar keinen Respekt vor deiner Zeit haben. Ich spiele gerade auf dem 3DS Xenoblade Chronicles und da bin ich teilweise wirklich wütend auf dieses Spiel, wie viele Nebenquests mir das um die Ohren haut, dass ich es gar nicht unter 70 Stunden durchspielen kann. Ja, wo ich sage, wann soll ich das denn machen? Ich arbeite, ja. Also ich kann die Kritik schon verstehen.
Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil, aber natürlich klar, wenn man jetzt sagt, ey, ich habe nicht so ein großes Budget, ich will nur ein großes Spiel, dann ist es natürlich perfekt. Also das Spiel macht ja auch wirklich sehr viel Spaß und das kann man dem Spiel nur teilweise vorwerfen, das ist eher so ein bisschen so auf dieser Meta-Ebene, dass halt einfach zu viele Spiele rauskommen. Aber ich finde schon, es ist ein valider Kritikpunkt zu sagen, wenn ich mich nur auf die Hauptstory konzentriere, bin ich trotzdem zu lange damit beschäftigt, ich werde das Ende nicht sehen. Ich meine, wir wissen doch so schon, selbst bei Spielen, die 10 oder 20 Stunden dauert, weiß doch Ubisoft auch, dass nur 10-20% das Ende sehen werden. Und deswegen finde ich das eigentlich fast ein bisschen überflüssig. Gerade im Kontext, wo wir jetzt über Crunch reden, ja, und irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen, das würde doch allen zugutekommen, sowohl den Spielenden als auch den Entwicklern, wenn das keine 60-Stunden Hauptkampagne hat, sondern auch eine 20-Stunden-Kampagne hätte, oder? Also das Spiel wird sich doch nicht schlechter verkaufen, wenn das jetzt 20 Stunden kürzer wäre. Ganz ehrlich,
glaube ich auch nicht. Und Odyssey hat sich ja auch unfassbar gut verkauft, aber ich glaube tatsächlich, dass die Finanzierungsmodelle heutzutage, gerade für Ubisoft oder generell für Service-Spiele, einfach ein zu lukrativer Markt sind. Ja, ich habe gerade erst wieder gelesen, dass irgendwie durch Service-Games, Activision und ich glaube EA, irgendwie um 40 Milliarden Dollar gewachsen sind. Also das ist einfach so ein unfassbar lukrativer Markt, wenn du Leute länger an dein Produkt bindest, als eben 3 20-Stunden-Produkte zu verkaufen.
Aber würdest du den Odyssey als Serviceprodukt sehen? Weil ich meine, wenn du das einmal gekauft hast zum Vollpreis, bist du doch nicht mehr an, also verdient doch Ubisoft nichts an dir, wenn du da 60 Stunden Singleplayer-Kampagne spielst.
Ja, aber zum einen hast du eben diesen Season Pass, beziehungsweise ich denke, sie werden nach dem Season Pass noch irgendeine Form, also was sie bei Ghost Recon Wildlands gemacht haben, da haben sie ja dann später noch ein PvP nachgereicht mit Lootboxen, die man sich für echtes Geld kaufen konnte und dann noch ein Jahr 2 Season Pass nochmal für 30 Euro.
Aber das ist ein Multiplayer.
Das ist, ja, das ist, aber der Fokus des Spiels war immer die Koop-Kampagne, die Story-Kampagne. Und auch da haben sie eben noch Story-Missionen nachgereicht. Also das ist, bei Ghost Recon Wildlands ist es so ein sehr, ein Mix aus beidem. Aber ich glaube, sie wollen bei Odyssey noch mehr als bei Origins hingehen und sagen, wir liefern da immer mehr Content nach. Ja, es gibt ja jetzt auch dann so wöchentliche Elite-Schiffe und Elite-Krieger und Elite-Gegner. Und es gibt ganz viel Service-Content, um nach Möglichkeit vielleicht irgendwann noch einen Season Pass zu verkaufen oder noch mehr DLCs zu verkaufen oder, das muss man auch nochmal sagen, die Leute langfristig dazu zu bekommen, auch mal hier und da zu investieren in irgendeinen Skin. Weil diesen Skin-Shop gibt's ja. Und mal ganz unabhängig von den Finanzierungsmodellen ist es ja auch nicht schlecht, wenn Spieler tendenziell extrem lange an deine Marke gebunden sind. Ja, wenn sie einen Assassin's Creed haben, wo sie sagen, das ist das eine Spiel, da habe ich mich jetzt 100 Stunden mit beschäftigt. Fantastischer Job gemacht, Ubisoft. Da bin ich jetzt ewig drin geblieben. Also das hat natürlich auch markenstärkende Vorteile. Ich glaube, gerade ist so, besonders bei Ubisoft, der Trend eher zu sagen, so je länger wir die Leute bei uns in unseren Spielwelten halten können, desto besser ist das für uns. Sowohl finanziell als auch markenstärkend.
Ja, ich meine, also bei dem Season Pass kann ich es nicht ganz verstehen, weil der kommt ja eh jetzt relativ nah. Und da werden vielleicht viele Leute sagen, ich habe noch so viel zu tun im Grundspiel, warum brauche ich einen Season Pass? Mich reizt jetzt der Atlantis-Content, deswegen will ich da rein. Aber für mich würde ich den so oder so jetzt gerne kaufen, egal ob ich jetzt nach 20 oder nach 30 Stunden oder 50 mit dem Spiel durch bin. Diese Skin-Geschichten, also den In-Game-Shop, den müssen wir auch kurz ansprechen. Du kannst dort Skins kaufen, du kannst dort Schiffe kaufen, du kannst Ausrüstung kaufen für deine Matrosen auf dem Schiff, dass die anders aussehen. Du kannst Experience-Boosts kaufen. Das ist, denke ich, einer der Faktoren, die ich kritisieren würde, wenn ich das Gefühl hätte, es wäre im Spiel zu langsam. Also du kannst einen XP-Verdoppler kaufen, dann sammelst du einfach doppelt so viel Erfahrung. Der kostet, glaube ich, 10 Euro. Und Ben Kuchera, glaube ich, hat bei Polygon gesagt, der ist elementar wichtig für dieses Spiel. Und deswegen findet er das doof, weil das Spiel besser wird dadurch. Das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht so sehr. Also ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich zu langsam level, weil du so viel zu tun hast. Natürlich levelst du dann schneller und du kommst schneller an den Punkt, den wir auch erwähnt haben, dass das Spiel eigentlich hinten raus immer besser wird, weil du mehr Skills hast. Und natürlich geht dieser Punkt dann schneller vonstatten. Also wenn du ein Mensch bist, der jeden Abend nur 2 Stunden Zeit hat, dann kann der sicherlich ganz sinnvoll sein, diesen Pass zu kaufen, weil du dann schneller an diesen spaßigen Moment kommst. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Main Quest zum Beispiel so skaliert ist, dass du sehr viel grinden musst, um überhaupt diese Level zu erreichen. Das Gefühl hatte ich
tatsächlich. Ja, das ist lustigerweise was, wo, glaube ich, viele Dinge ineinander greifen, mit denen Ubisoft nicht gerechnet hat. Weil das ist ja doch durchaus einigermaßen hochgeköchelt mit diesen Vorwürfen, dass das Spiel bewusst Grind fordert, damit du diese Timesaver kaufst. Und ich kann auch wirklich nachvollziehen, dass sich Leute darüber aufregen, dass es diese Ingame-Shops gibt. Ja, ich finde das persönlich auch irgendwie nicht besonders toll, dass ich mir bestimmte Skins noch mal kaufen muss bei einem Spiel, wo ich 60 Euro und vielleicht noch irgendwie 30 oder 40 Euro für einen Season Pass bezahlt habe. Finde ich einfach kein guter Schachzug. Und man braucht sich da auch nichts vormachen. Das ist natürlich nicht, das hat keinen spielmechanischen Grund, dass das ausgelagert ist. Und es geht da auch nicht drum, noch irgendwie laufende Kosten zu decken. Dafür gibt's einen Season Pass. Also das ist in erster Linie Profit maximieren, dieser Shop. Darüber kann man sich aufregen. Aber tatsächlich halte ich diesen Vorwurf für zu kurz gedacht, dass sie das machen, um diese XP-Booster zu promoten oder die Spielzeit zu verkürzen, die künstlich gestreckt wurde. Weil wenn man sich anschaut, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, Ubisoft will gerne, dass man viel Zeit da drin lässt. Wenn jeder sich diese Timesaver kaufen würde, dann hätten jeder Spieler 10 Euro mehr bezahlt für das Spiel. Das wäre natürlich kurzfristig ein extrem hoher Profitboost für Ubisoft, aber dann wären alle nach 30 Stunden oder was damit durch. Und das wäre, glaube ich, entgegen der Philosophie, die sie verfolgen. Also prinzipiell kann man sich über solche Shops aufregen, aber ich finde den Pay-to-Win-Vorwurf, der da erhoben wird, der greift zu kurz. Und darüber hinaus bin ich auch deiner Meinung, dass wenn man das Spiel so spielt, wie es gedacht ist, nämlich nicht einfach die Main-Story durchrusht, sondern links und rechts Sachen der Open-World mitnimmt, dann kommt man da einigermaßen gut durch. Ich habe es auf schwer gespielt und ich war auf Maximallevel am Ende von diesem ersten Storystrang und ich habe es jetzt wirklich unter extremen Bedingungen gezockt. Also ich hatte beileibe nicht die Zeit, mich da komplett, also wirklich dazu verweigern.
Ja, du hattest noch dazu Zeitdruck zum Abgabetest. Ja, genau.
Also ich kann das einfach nicht unterschreiben. Und das ist was, das finden dann Leute nicht gut, die sich wünschen, dass man prinzipiell jedes Spiel um 100 Punkte abwerten sollte, wenn es sowas hat. Und da sage ich, ich kann das ganz prinzipiell verstehen, dass man sowas doof findet. Aber Assassin's Creed Odyssey ist in sich ein gebalancedes Spiel. Es ist aber sehr weitläufig, eben wie ein JRPG. Und das sollte man mit bedenken, wenn man sich das kauft. Da kommt man nicht in 20 Stunden durch. Du hast es ja schon erwähnt.
Nee, ich finde auch. Ich finde immer wichtig, da ein Auge drauf zu haben, ob es quasi im Grundspiel dann eine Mechanik hat, die dich dazu bringen soll, zu kaufen. Und das Gefühl habe ich hier nicht. Deswegen würde ich es hier auch nicht zu stark kritisieren. Aber da bin ich ganz bei dir. Per se fände ich es natürlich auch besser, wenn das einfach nicht drin wäre, diese Zusatzkäufe. Aber ich verstehe es natürlich aus Marketing-Sicht, dass sie das machen, aus wirtschaftlicher Sicht. Gut, wir haben so viele Mechaniken in diesem Spiel. Ich glaube, wir haben fast alles abgedeckt. Fällt dir noch was ein, was wir dringend besprechen müssen? Also wir hatten die wunderbare Welt, wir hatten die Quest, wir hatten Cassandra, wir hatten die ganzen Rollenspielaspekte, Schiffkämpfe, Söldnersystem, den Kult haben wir erwähnt. Wir haben sicherlich noch den Krieg haben wir erwähnt. Wir haben sicherlich noch ein paar Aspekte, die wir nicht erwähnt haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es umfasst.
Ja, oder? Ich denke schon. Also ich finde auch die Geschichte, um da noch irgendwie ein, zwei Worte darüber zu verlieren, ich fand auch die Geschichte war im Endeffekt ganz gut. Ich bin nur der Meinung, sie haben dadurch, dass sich das alles so zerfasert, dass du, also die Hauptgeschichte von Odyssey ist natürlich irgendwo eine Irrfahrt, ja, das steckt ja im Namen. Das heißt, man rennt sehr oft von A nach B und du kommst an einen Punkt, wo du sagst, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es jetzt mit Cassandra oder Alexios weitergeht, aber dafür musst du erst bestimmte Dinge erledigen in der Open World. Das nutzt das Spiel, um dich dann in neue Landschaften zu treiben, wo es dann neue coole Quests gibt. Aber ich finde halt, das schadet dem Plot ein bisschen. Ich habe teilweise mir gedacht, okay, so lange, wie ich jetzt darauf gewartet habe, dass sich diese persönliche Geschichte, dieses Familiendrama von Cassandra oder Alexios, dass sich das auflöst. Und es gibt auch viele interessante Wendungen, die auf den Weg gebracht werden, die sehr viel versprechen. Und dafür, dass ich dann halt so viel dann da gewartet und gemacht und getan habe, hat's mich dann am Ende nicht so ganz wieder eingefangen. Das ist, glaube ich, am ehesten noch mein Kritikpunkt. Da gab's andere Assassin's Creed, die ein bisschen runder waren. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Story von Assassin's Creed Odyssey schlecht ist, weil es eben auch sich zerfasert in mehrere Pfade und da stecken viele interessante Ideen drin und zumindest auch ein paar Story-Wendepunkte, wo ich dachte, wow, das hat mich gerade richtig mitgenommen und das ist ja immer ein gutes Zeichen.
Das geht ja einher mit meiner Kritik an der Länge. Also wäre das Spiel ein bisschen eingedampfter von der Länge, dann wäre diese Main-Story um Cassandra auch dichter. Dann wäre die auch dichter erzählt. Und hätte mich auch mehr gefesselt, weil ich bin da ganz bei dir. Mich interessiert es dann immer und dann habe ich aber das Gefühl, ich muss jetzt 10 Stunden weiterspielen, bevor ich überhaupt da wieder einen Happen bekomme, der da weiterführt. Und wäre das einfach insgesamt ein bisschen kürzer, wäre das einfach auch stringenter erzählt. Und hinzu kommt ja die Schwierigkeit, dass Ubisoft ja auch nicht genau weiß, wie du diese Person spielst. Also Cassandra ist ja auch so in beide Seiten Richtung ausschlagend, je nachdem, wie du halt als Söldnerin sie spielst, dass es natürlich auch schwieriger ist, da eine Story zu erzählen. Weil du halt entweder der kaltblütige Meuchler sein kannst oder halt die liebevolle, fürsorgliche Retterin der Armen. Also von daher finde ich, ist in dem Aspekt auch schwierig, natürlich eine Story zu erzählen. Da ist so ein fertiger Charakter wie der Witcher natürlich auch ein bisschen dankbarer, mit dem eine Geschichte zu erzählen.
Ja, die Story gibt sich auf jeden Fall Mühe, auf deine Handlungen zu reagieren, das merkt man schon. Aber es ist dann ab und zu bricht es dann auch ein bisschen aus. Es gibt da irgendwie relativ am Anfang einen Punkt, wo du im Prinzip angeheuert wirst, um einen Mord zu begehen. Und da hat irgendwie mein Alexios auch gesagt, ja, ich bin aber eigentlich kein Mörder, wo ich mir dachte, oh Junge, hättest du gesehen, was ich bisher gemacht habe. Ja. Und das passt dann auch nicht, weil du denkst, also du bist halt in der Story so oft so ein kaltblütiger Mörder und auf der anderen Seite wird dann wieder drauf beharrt, dass du ja eigentlich auch ein liebevoller Mensch sein kannst und so. Also es passt dann noch nicht so 100% zusammen. Auch da gibt es eben Rollenspiele, die auch Entscheidungsfreiheit ein bisschen besser einfangen. Aber ich glaube trotzdem im Vergleich zu früheren linearen Assassin's Creed, da machen sie schon einen ganz guten Job, das jetzt mal auszuprobieren, wie das ist mit den verschiedenen Storypfaden und verschiedenen Questenden. Ich bin halt wirklich gespannt, wie es danach weitergeht. Also was jetzt als nächstes als Projekt ansteht und ob sie diese Rollenspielrichtung beibehalten oder ob sie sagen, wir gehen wieder zurück. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das nächste Assassin's Creed, wenn sie da weitergehen, auch wirklich einen komplett erstellbaren Charakter anbietet, wo du auch das Aussehen und so weiter feststellst. Weil sie haben ja jetzt schon sehr viele Animationen, Gesichtsanimationen, die nicht so toll aussehen, weil sie irgendwo zusammengesetzt sind aus dem Generator. bin ich mal gespannt. Also in diese Richtung können sie auch weitergehen.
Ah, ein Punkt noch. Hast du Deutsch oder Englisch gespielt?
Beides. Ich habe halt, also das, bei den Preview-Events war es immer auf Englisch und dann den Test habe ich auf Deutsch gespielt, auch fürs Testvideo. Und ich muss tatsächlich sagen, ich kann, also beide Tonspuren haben ja Vor- und Nachteile. Die englische Tonspur, das ist das Problem, dass sie die ganze Zeit mit diesem gebrochenen griechischen Akzent.
Oh, das regt mich so auf. Das regt mich seit Brotherhood. Seit Brotherhood finde ich das so daneben bei Assassin's Creed, dass die immer mit dem Englisch, mit dem Dialekt des jeweiligen Landes sprechen. Das ist einfach nur unlogisch.
The filthy rebel stole from the sun.
Socrates, you just make friends wherever you go, don't you?
Alexios, what a pleasant surprise. What brings you to Thelos?
Das geht ja unlogisch. Das geht ja lustigerweise zurück auf den ersten Teil. Weil im ersten Teil hat ja Altair gestochen scharfes Englisch gesprochen. Und da gab es dann sehr viel Kritik aus der Community, dass er eben so ein Amerikaner verkörpert und dass es überhaupt nicht passt dazu, dass er eigentlich Syrer ist. Und dann haben sie in Assassin's Creed Revelations haben sie ihm diesen syrischen Akzent gegeben und einen neuen Sprecher. Und seitdem halten sie so sehr stark daran fest, seit Assassin's Creed 2 diesen Einschlag zu haben, dass dann die Italiener so ein bisschen italienisch reden, so ein bisschen mit Akzent reden und so. Im Deutschen hast du das nicht. Und ich persönlich, ganz persönlich, finde es dann besser im Deutschen. Im Deutschen hast du aber umgekehrt. Also da merkt man, finde ich, bei den Nebenfiguren, das schwankt halt. Ne? Da,
extrem.
Also da gibt es halt Situationen, wo die Emotionen nicht passen.
Bei der deutschen Spur merkst du, dass die halt einfach ihre Texte runtergelesen haben im Studio.
Was soll ich dabei tun?
Die Abstimmung ist vorüber. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Auszählung. Nimm die Ostraka in diesem Beutel und vertausche sie mit den nicht ausgezählten Stimmen.
Ich soll das Urteil manipulieren.
Perikles will es und er hat sicher seine Gründe. Bring mir den Beutel aus dem Raum. Ich mache den Rest.
Ich verschaffe mir ungesehen Zugang. Bleib hier.
Also, weißt du, die Sprecher sind im Studio, haben ihre Texte runtergelesen und fertig. Also so fühlt sich's an. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so war, aber es ist teilweise auch sehr emotionslos, passt nicht so wirklich zu den Bewegungen und so weiter. Und gerade, wie gesagt, ich habe gerade direkt davor Spider-Man ja gespielt und da hast du ja sogar zwei verschiedene Tonspuren, je nachdem, ob Peter Parker schwingt oder steht. Ja? Und das ist einfach so eine Liebe zum Detail. Deswegen spiele ich ja lieber gerne auf Englisch. Ihr kennt mich ja jetzt inzwischen auch, dass ich da immer über die deutsche Synchro so motze. Ich habe aber Assassin's Creed Odyssey nicht ausgehalten. Auf dieser englischen Tonspur habe ich es einfach nicht ausgehalten. Obwohl ich die Stimmen wirklich da deutlich besser finde von den Sprechern und von der Betonung. Aber dieser Akzent, der hat mich wahnsinnig gemacht, weil das wirkt dann immer so ein bisschen wie so ein Comedy-Sketch oder so. Es ist doch völlig unlogisch. Da stehen zwei Griechen, ja. Die reden gerade Griechisch. Ich bin im schönsten virtuellen Griechenland, was ich je gesehen habe. Und dann reden die mit einem Akzent, als würden die in Brooklyn rumstehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einfach so unlogisch. Ich habe mich einfach nur aufgeregt. Und dann habe ich halt lieber eine synchronisierte Fassung, weil ich kein Griechisch kann, schaue ich halt zwei Griechen dabei zu, wie sie halt Deutsch reden. Dann habe ich halt das Gefühl, ich habe einen Babelfisch im Ohr. Und damit kam ich viel besser klar, als mit diesem Akzent, der mich völlig rausgerissen hat. Ist natürlich eine persönliche Sache. Manche aus unserer Community haben auch gesagt, sie finden das total cool mit diesem Akzent, weil das dann halt so ein Flair mit reinbringt. Ich kann das auch nachvollziehen, aber mich hat es völlig aus der Bahn gerissen. Ich konnte das überhaupt nicht ertragen. Gut, also so viel dazu noch. Von daher, also ich kann es absolut empfehlen, wenn man, gerade ich habe ja Origins übersprungen und deswegen war ich völlig begeistert von Odyssey, weil für mich halt auch dieses ganze Loot und Kampfsystem ja sich komplett frisch angefühlt hat. Würdest du sagen, der beides gespielt hat, dass man, wenn man Origins gespielt hat, unbedingt Odyssey braucht oder kann man da auch noch warten, wie das weitergeht? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde es auf jeden Fall spielen, einfach weil Odyssey ein hervorragendes Spiel ist. Ja. Und ich finde, auch Origins und Odyssey, obwohl sie sich in vielen Punkten ähneln, haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Origins, finde ich, ist eine besser strukturierte Kampagne. Odyssey ist dafür eine deutlich bessere Sandbox. Mhm. Also auch das Loot-Sammeln funktioniert in Odyssey viel, viel besser. In Origins war das immer so, du hast halt ein paar Waffen dann aufgerüstet und aufgelevelt, aber das war noch nicht bis zu Ende gedacht. Und jetzt hast du wirklich auch einfach mal unterschiedliche Ausrüstungsteile. Du kannst eigene Helme und Rüstungen und Beine und Stiefel und sonst irgendwas alles haben. Ist deutlich besser. Also wer gerne sich so verlieren will in einer Open World, die einfach sehr viele Sandbox-Mechaniken anbietet, die so wirklich dich da reinzieht in eine richtige Welt, wo du halt einfach nicht mehr rauskommst, da ist Odyssey ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Aber man muss halt auch sagen, die Konkurrenz ist gerade auch wieder relativ hoch, jetzt wo ein Red Dead rauskommt. Mhm. Aber ich kann Odyssey wirklich nur empfehlen. Auch Leute, auch an Spieler, die vielleicht mit Assassin's Creed bisher nicht so warm geworden sind. Denn was für die althergebrachten Fans. Nachteil ist, dass es so weit weg ist von diesem ganzen alten Assassins-Bums, ist eigentlich wiederum ein Vorteil für Leute, die nicht so tief drin sind. Weil du musst eigentlich gar kein Vorwissen haben, sowohl für Origins, aber jetzt auch noch mal für Odyssey, musst du Origins nicht gespielt haben, du musst eigentlich kein Assassin's Creed gespielt haben und du kommst da wunderbar rein.
Ja, absolut. Also, absolute Empfehlung, 120% von mir mit den Kritikpunkten, die wir ja hier deutlich angesprochen haben. Der Vorteil ist ja hier tatsächlich, dass man bis auf die Länge viele der Kritikpunkte auch einfach ignorieren kann. Wenn man an denen keinen Spaß hat, dann lässt man es halt einfach weg. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil von diesem Open-World-Spiel. Wer aber bis jetzt kein Open-World-Fan war, weiß ich nicht, ob er dann da glücklich wird, weil es ist ein Open-World par excellence. Also, wenn man mit dem Grundprinzip nichts anfangen kann, dann vielleicht doch lieber zu Origins greifen, was ein bisschen linearer ist. Wunderbar. Dimi, es war mir eine Riesenfreude, mit dir durch Griechenland zu reisen, auch wenn es nur virtuell war. Aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit dir dieses Spiel zu besprechen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke.
Deinen ausführlichen Test, für den du eine Woche deiner Lebenszeit geopfert hast, den findet man natürlich in der aktuellen GameStar. Ist, glaube ich, noch die aktuelle, das Heft, glaube ich schon.
Ja.
Oder natürlich dann online auf GameStar.de. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach München an die Kollegen. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns in Bälde wiederhören.
Ja, vielleicht mal im echten Griechenland, ja, einfach auf Journalistentour.
Ja, der Familienurlaub, du kommst doch mit. Ich dachte, das wäre wär impliziert.
Wie immer, Manu, wie immer.
Ja, genau. Wunderbar. Dann bis bald. Pack schon mal die Koffer.
Tschüss.